The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 18. August. Und es ist eine besonders hoffnungsfrohe Woche mit Blick auf den Frieden in Europa. Aber dazu später mehr mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, mit Armin Laschet. Zuerst die nervenzerfetzenden Auftritte unserer Regierung. Die Ampel ist weg, aber der Streit ums Grundsätzliche, der ist geblieben. Neues Team, altes Skript, könnte man denken.
Sie selbst haben Steuererhöhungen ins Gespräch gebracht mit den Worten, alles ist denkbar. Welche Steuer ist denkbar?
Also ich habe gesagt, wir brauchen am Ende ein Gesamtpaket, um eine Haushaltslücke von 30 Milliarden zu füllen. Und da nehme ich keine Option vom Tisch. Und
das für Lars Klingbeil sind solche Aussagen offenbar einfach ganz normal, ein normales ZDF-Sommerinterview. Für den Koalitionspartner hingegen eine einzige Provokation. Auch wenn der SPD-Finanzminister selbst sagt, er wolle die Union nicht provozieren, das ist klingbeilsche Dialektik.
Über alle diese Fragen wird offen geredet werden. Aber ich führe diese Debatte nicht in Sommerinterviews, weil es mir nicht darum geht, den Koalitionspartner zu provozieren, sondern mir geht es darum, Lösungen zu finden, die dieses Land nach vorne bringen und diese Koalition auch zusammenhalten. Es bringt überhaupt nichts, wenn man täglich provoziert.
Das ist natürlich die Hinterlistigkeit in Person. Einen, den das richtig aufregen kann, ist CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Er schrieb jetzt einen Brief. Ein Brief formell an die Unionsabgeordneten, aber doch in Wahrheit an all diese Streithähne in der eigenen Regierung.
Wir müssen ehrlich sein. Die Stimmung ist derzeit nicht so gut, wie wir uns das gewünscht haben. Ob etwa bei der Stromsteuer oder bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter, die Abstimmungen zwischen Partei, Fraktion und Regierung waren nicht gut.
Und dann knüpft er sich die Koalition insgesamt vor.
Der Motor läuft, aber jetzt muss der Turbo eingeschaltet werden. Wir müssen uns befreien aus der Umklammerung der Berliner Empörungswelt, in der es häufig nur noch darum geht, was man noch sagen darf und was nicht. Das lenkt ab von den wirklich wichtigen Dingen. Wir müssen jetzt weiter ins Machen kommen.
Da ist er wieder. Der Einfach-mal-machen-Sound des Carsten Linnemann.
Einfach mal arbeiten und machen.
Die Wo kriege ich noch mehr Geld hin? Leier des Finanzministers dürfte dagegen für Verstimmung sorgen, zumal kein vernünftiger Mensch und also auch Markus Söder nicht, der Mann aus Bayern, Steuererhöhungen sich wünscht.
Die SPD hat von ihrer Veranlagung her die Idee, höhere Steuern zu machen. Die wird es aber nicht geben, wir haben gerade erst die Steuern gesenkt.
Aber Klingbeil hat Geldnot. Bis 2029 will er zwar über 850 Milliarden an neuen Schulden aufnehmen. Für Investitionen heißt es aber, das Problem sind ja die laufenden Ausgaben, sagt er, spricht der Sozialstaat, sagt er nicht. Kurz und nicht gut, für 2027 bis 2029 gibt es noch eine kleine Finanzierungslücke über 170 Milliarden Euro. Also Hosen runter, Steuern rauf. Am besten den Reichen mal so richtig in die Tasche greifen.
Die SPD ist immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die viel verdienen und die super hohe Vermögen haben und die hohe Einkommen haben, dass die ihren Teil dazu beitragen müssen.
Diese Koalition, die sich die Große nennt, ist nicht das Gegenprogramm zum Wahnsinn, sondern die Vorgruppe. Selbst die SPD-Co-Chefin Bärbel Baas, ihr Name, attestierte im Sommerinterview der Koalition ampelähnliche Zustände.
Wir wollten es alle miteinander besser machen als die Ampel. Und das sieht im Moment nicht danach aus, das muss man jetzt so kritisch sagen.
Das ist eben nicht nur die Union, sondern eben auch die klingbeilsche Provokation. Und ja, das alles erinnert an die Ampel und an Olaf Scholz. Sie erinnern sich vielleicht noch an den Mann. Weil es so schön schrecklich war, hier nochmal der Schlussbums.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen.
Und der Kanzler, der damalige Kanzler in staatsmännischer Überhöhung seiner Person, erwidert auf Christian Lindner.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Fazit: Schwarz-Rot sollte nicht den Ampelweg gehen, denn das ist ein Hohlweg, eine Sackgasse, an deren Ende steht, bis hierher und nicht weiter. Der Satz von Carsten Linnemann gehört über jeden Schreibtisch eines CDU, CSU und SPD-Ministers, naja, und in das Regierungsflugzeug von Friedrich Merz, da gehört dieser Satz auch.
Einfach mal arbeiten und machen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Armin Laschet war CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident. Und heute leitet er den prestigeträchtigen Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Er teilt mit uns jetzt gleich seine Sicht auf den Besuch von Selenskyj, Merz und anderen in Washington und versucht den Weg zum Frieden im Ukraine-Krieg zu skizzieren.
Und insofern wäre ein Waffenstillstand jetzt erst einmal der beste Weg, am besten entlang der heutigen Frontlinie.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt blickt auf die wichtigsten Wall Street-Termine in dieser Woche und wir räumen auf mit einem großen Mythos der klassischen Musik. Und wir hören Mozart und seinen angeblichen Erzfeind in einer gemeinsam komponierten, wunderbaren Kantate vereint. Selenskyj hat heute den vielleicht wichtigsten Termin seines Lebens. Er reist in Begleitung von Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Macron und Keir Starmer nach Washington und trifft auf Trump nach dessen historischem Alaska-Meeting mit Wladimir Putin. Trump wird ihm und der Truppe erzählen, was da am Freitag in Anchorage in Alaska besprochen worden ist, welche Optionen jetzt auf dem Tisch liegen und was am Ende der beste Deal ist, zumindest in den Augen von Trump. Und er hat ja schon bei Fox News klargemacht, dass er Trump, Selenskyj und den anderen Europäern raten würde, jetzt unbedingt einem Deal zuzustimmen.
What would your advice based on today, when you talk to Wladimir Zelensky, what's your advice to
make a deal?
Make the deal.
Gotta make a deal, yeah. Look, Russia is a very big power.
Wie ist diese Situation zu bewerten und wo bitte geht's zum Frieden der heute Morgen wahrscheinlicher geworden ist als noch vor wenigen Tagen absehbar. In dieser besonderen, hoffnungsfrohen und dennoch auch noch unklaren Lage spreche ich jetzt mit Armin Laschet, CDU-Außenpolitiker aus Leidenschaft, Leiter des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Wollen doch mal hören, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Armin Laschet.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Gipfeltreffen Nummer 2 heute in Washington. Selenskyj bei Trump, Merz, von der Leyen, eine ganze Reihe unserer Lieben hier aus Europa dabei. Was sind Ihre Erwartungen für dieses Treffen?
Also ich glaube, das ist das Bemerkenswerte, dass nach der Begegnung von Präsident Putin und Präsident Trump in Alaska keine festen Zusagen verkündet worden sind. Viele haben gesagt, die Pressekonferenz hat ja gar nichts hergegeben. Ja, weil wir Europäer darum gebeten haben, dass man alle weiteren Schritte mit uns abstimmt. Und das hat übers Wochenende sehr intensiv stattgefunden. Auch am gestrigen Sonntag noch hat der Bundeskanzler an Schalten mit den europäischen Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Und dass die nun alle mit nach Washington gehen, der britische Premierminister Starmer, Präsident Macron, Bundeskanzler Merz, der finnische Präsident Stubb und die Kommissionspräsidentin, das ist schon ein bemerkenswertes Signal. Es zeigt, das wird eine wichtige Woche im Prozess zu einem Ende des Krieges. Und es ist die Stärkung von Präsident Selenskyj, um zu zeigen, die Europäer stehen an seiner Seite.
Sie standen ja mit auf den Telefonlisten, Herr Laschet, derer, die da gebrieft haben, aus dem Kanzleramt, aus dem Auswärtigen Amt. Haben Sie denn aus diesen Briefings was Neues gewonnen an Erkenntnis darüber, was zwischen Putin und Trump wirklich gesprochen wurde in Richtung einer Friedenslösung?
Nein, auch da ist natürlich viele noch allgemein geblieben, aber es ist erkennbar gewesen, dass beispielsweise in der Pressekonferenz und auch in den internen Gesprächen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen worden ist. Das ist bemerkenswert, weil das bisher nur eine europäische Forderung war.
Was heißt das denn eigentlich? Was genau ist darüber damit gemeint?
Ja, das ist halt noch nicht genau gesagt, aber das muss heißen, dass nicht nur verbal die Sicherheit der Ukraine gesichert wird, sondern dass möglicherweise dann in Übereinstimmung mit Russland natürlich nach einem Abkommen europäische Truppen auch in der Ukraine diesen Frieden sichern.
Europäische Truppen oder eine Art Blauhelmtruppe, also neutrale Soldaten?
Ja, das ist noch die große Frage. Man hat es, glaube ich, so im Detail noch nicht festgelegt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass europäische Truppen auch gefragt werden, sich daran zu beteiligen. Wer das entscheidet, ob das ein UN-Mandat ist, sodass es dann Blauhelme wären, dann könnten natürlich auch aus anderen Teilen der Welt Soldaten entsandt werden. Aber das Entscheidende ist, das kommt ja nur zustande, wenn Russland dazu Ja sagt. Sonst gibt es keine UN-Entscheidung, weil im Sicherheitsrat ja einstimmig entschieden werden muss. Und insofern geht das nur im Einklang mit Russland. Aber dass überhaupt über so etwas gesprochen wird, war bisher nicht von den Russen akzeptiert, scheint aber jetzt akzeptiert zu sein.
Unsere alte Idee des Westens, dass die Ukraine dann auch NATO-Mitglied wird, die dürfte doch dann aber vom Tisch sein.
Ja, die ist schon durch den amerikanischen Präsidenten vom Tisch. Der ist gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine und insofern kann man diese Diskussion auch beenden. Hinzu kommen ja auch einige europäische Mitgliedsländer, die ebenfalls nicht für einen Beitritt sind, wie Ungarn oder auch die Türkei, die da sehr skeptisch ist. Und ein Beitritt geht nur einstimmig und ohne die Amerikaner geht das schon gar nicht.
Putin hat ja auch in Anchorage deutlich gemacht, es ginge für ihn immer mehr als um die Ukraine. Es geht ihm darum, auch Sicherheitsgarantien nicht nur für dieses Land, sondern auch für sich und seine russische Föderation zu gewinnen. Es ginge ihm, so hatte man das Gefühl, darum, die NATO-Osterweiterung zurückzudrehen. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt denkbar, dass die NATO selber sich ein Stück weit zurückzieht und eine Art Pufferzone um Russland entstehen lässt?
Nein, das ist eines der Dinge, die er aus seiner Sicht im Negativen mit diesem Krieg mitbewirkt hat. Neutrale Länder, die lange nicht Mitglied der NATO waren, wie Finnland beispielsweise mit einer über 1000 Kilometer langen Grenze zu Russland oder auch Schweden, die haben nach dem Einmarsch in die Ukraine gesagt, unsere Sicherheit ist nur mit der NATO garantierbar. Und das ist auch irreversibel. Das wird er nicht zurückdrehen können.
Und die Territorialfragen, die haben wir noch nicht angeschnitten, die sind aber für einen, der natürlich erobert hat und man muss sagen, erfolgreich erobert hat, große Teile, ich glaube 20% des Territoriums der Ukraine sind besetzt durch russische Soldaten. Das wird er ja freiwillig nicht wieder hergeben, oder? Da wird man doch jetzt sozusagen in diesen sauren Apfel beißen müssen und Territorialansprüche seinerseits auch befriedigen müssen. Oder denken Sie, da kommt man noch drumherum?
Also so viel hat er gar nicht gewonnen, wenn man sich noch einmal vor Augen führt, dass er die Krim ja schon 2014 zum Teil Russlands erklärt hat und dass der Osten, Donetsk, Luhansk und all die anderen Provinzen schon bei Minsk nicht mehr unter der Kontrolle der Ukraine waren. Es gab da diese russisch unterstützten Rebellengruppen. Der ganze Minsker Prozess bestand ja darin, wie kann man hier zu friedlichen Lösungen kommen. Aber die Kontrolle über diese Gebiete hat die Ukraine schon spätestens seit 2013/14 nicht mehr gehabt.
Aber das macht es ja nicht leichter für Selenskyj und für das ukrainische Volk. Es bleiben 20% geografisch des Territoriums wären weg.
So ist es. Und das Entscheidende ist, wie kann man das auflösen? In der ukrainischen Verfassung steht, das ist ukrainisches Staatsgebiet, das muss es auch bleiben. Und insofern wäre ein Waffenstillstand jetzt erst einmal der beste Weg, am besten entlang der heutigen Frontlinie. Die Russen wollen mehr, die wollen auch Gebiete haben, die sie noch gar nicht gewonnen haben. Aber entlang der Frontlinie würde ja bedeuten Waffenstillstand. Keine Seite wird mehr mit Gewalt diese Grenze auf absehbare Zeit verändern. Und damit haben sie eine de facto Herrschaft Russlands über diese Gebiete, insbesondere auch über die Krim. Und entscheidend ist, dass man nicht die Jura, also völkerrechtlich, anerkennt, das ist jetzt Teil Russlands. Wir haben unterschiedliche solche Modelle in der Geschichte auch schon gehabt. Und das wäre eine Folge eines Waffenstillstands, den ja alle Seiten wollen.
Aber dieser Territorialteil, der bleibt der heikelste, oder? Auch ganz zum Schluss, auch für den Westen der heikelste Teil, weil man da ja als Notar letztlich querschreiben muss, dass man diesen Krieg zumindest mal nicht gewonnen hat.
Ja, die Kernfrage ist, wo verläuft diese Grenze? Putin beansprucht, hat das bereits beschlossen, die gesamte Provinz Donetsk und die gesamte Provinz Luhansk. Aber militärisch hat er noch gar nicht so viel erreicht. Und da von der Ukraine jetzt zu erwarten, dass sie auch Gebiete abgibt, bei denen sie sich bisher erfolgreich gewehrt hat, das ist schon eine große Zumutung und das werden die Verhandlungen jetzt in den nächsten Tagen zeigen, was der Preis ist, um zu einem Waffenstillstand, einem Frieden, einem Ende des Krieges zu kommen.
Wenn man die Detailfragen mal weglässt und mal guckt auf die Atmosphäre der zwei Supermächte, Putin, Trump, dann war das ja doch bemerkenswert, würde ich sagen, auch vor dem Hintergrund aller Treffen, die wir im Kalten Krieg erlebt haben, dass hier ein US-Präsident dem Mann, der bei uns sozusagen als Kriegsverbrecher, als Paria behandelt wird, hier applaudiert hat und der rote Teppich liegt für alle sichtbar da bereit, mitten in Alaska. Das war doch schon ein sehr besonderes Entree, oder wie haben Sie das empfunden?
Ja, das ist wahr. Ich meine, der rote Teppich liegt immer da. Das ist nichts Besonderes. Aber das Ganze drum und dran und der Habitus und die Gesten, Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat gesagt, das hätte auch ruhig ein bisschen weniger sein können. Und da stimme ich ihm zu. Also Trump hat wirklich alles aufgeboten, was man an Freundlichkeit aufbieten kann, dass sie im gemeinsamen Auto gefahren sind und solche kleinen protokollarischen Gesten sind natürlich sehr viel. Dass Trump da applaudierend auf dem Teppich steht, das ist typisch Trump, wenn er einige Minuten steht, macht er irgendwelche Bewegungen und klatscht. Aber selbst den engsten Freund würde der deutsche Bundeskanzler nicht mit Beifall vor dem Kanzleramt empfangen. Also das ist eine spezielle Trump-Marotte, an die man sich erst gewöhnen muss.
Die deutsche Wirtschaft ist durchaus willig, Signale, sagen wir mal, der Entspannung zu empfangen. Die deutsche Wirtschaft hat auch die Entspannungspolitik unter Brandt, später auch unter Helmut Kohl, doch sehr zu schätzen gewusst. Denken Sie, Herr Laschet, dass es bald wieder Fabriken von Henkel und von anderen in Russland geben kann?
Ich sehe das nicht so schnell. Dazu muss noch viel mehr passieren. Und diese wirtschaftlichen Argumente dürfen jetzt bei der Frage der Sicherheit für die Ukraine auch keine Rolle spielen. Aber eines müssen wir sehen. Putin hatte eine große Wirtschaftsdelegation mit dabei in Alaska. Die Amerikaner werden in großem Umfang Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, gegenseitige Investitionen, seltene Erden und vieles mehr mit Russland verhandeln. Die Amerikaner haben im Zollstreit uns Europäer dazu gebracht, dass wir bis zu 600 Milliarden Euro jetzt Öl und Gas in den USA kaufen in der Zukunft. Und wir müssen schon darauf achten, dass wir selbst Entscheidungen fällen, in denen wir uns nicht schwächen in einem weltweiten Wettbewerb. Und das wird eine Frage sein, wo auch Europa sich nochmal neu konzentrieren muss, wenn der Friedensvertrag da ist.
Das heißt, wir sollten auch ökonomische Interessen nicht scheuen, uns anzumelden? Oder sagen Sie, das ist jetzt zu früh, aber wir haben es im Auge?
Ja, wir haben sehr viel für die Ukraine getan. Auch wir hätten natürlich über Wirtschaftskooperation und seltene Erden einmal sprechen können. Das ist ja nichts Verbotenes. Und da haben die Amerikaner eine andere Herangehensweise. Bei dem, was wir Europäer leisten müssen nach einem Friedensschluss, auch zum Wiederaufbau der Ukraine, sollten wir auch unsere wirtschaftlichen Interessen artikulieren.
Das heißt, Ihre Stimmung am heutigen Morgen mit Blick auf all diese Ereignisse ist wie? In einem Satz, Herr Laschet.
Hoffnungsvoll.
Hoffnungsvoll, aber das ist auch Ihr Naturell.
Ja, na gut, aber was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Jede Chance nutzen und dieser große Auftritt der Staats- und Regierungschefs Europas mit Präsident Trump nach dem Gipfel in Alaska zeigt, Europa tritt gemeinsam auf, tritt geschlossen auf und wenn daraus jetzt auch dann Konsequenzen folgen, dann kann man das nur mit Hoffnung begleiten.
Dann schließe ich mich Ihrer Hoffnungsfreudigkeit an und bedanke mich für das Gespräch.
Bitte.
Der September, der kommt mit 7 Meilenstiefeln immer näher und wir freuen uns, denn der September ist der MyWay-Monat. Die MyWay ist unser Festival für die Familienunternehmer und Unternehmerinnen. Es gibt, würde ich sagen, keinen besseren Ort, sich zu vernetzen, sich zu informieren und sich inspirieren zu lassen. Ja, und ganz praktisch wird es auch, denn wir zeigen in diesem Jahr nämlich Step by Step, wie Sie sich Ihren eigenen, auf Sie zugeschnittenen KI-Assistenten bauen. Das hatte ich mir tatsächlich vom MyWay-Team gewünscht, dass jeder, der zu diesem Familienunternehmer-Festival kommt, hinterher nicht sagt, ich habe schlaue Vorträge über KI gehört. Ich will, dass Sie sagen, Wahnsinn, ich habe KI verstanden und praktiziert. Ich habe mir dort in Berlin bei den Pioneers unter Mithilfe von Experten einen eigenen KI-Assistenten gebaut. Und dieser eigene KI-Assistent wird und soll ihr Leben als Unternehmerin und als Unternehmer, als leitender Manager verändern, um nicht zu sagen verbessern. Also, ich finde, es ist Zeit zu handeln. Wir alle müssen doch ins Machen kommen. Auf der MyWay geht's los. Die Infos dazu in den Shownotes. Von mir nur so viel. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Die hat Anne Schwedt für uns im Blick, wie immer unsere Reporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was wird in dieser Woche wichtig für die Anleger und wie, denkst du, wirkt sich die Aussicht auf Frieden in Europa auf die Börse aus?
Ja, die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine werden an der Börse natürlich auch ganz genau verfolgt. Heute allen voran das Treffen von Trump mit Ukraines Präsident Zelensky. Die Anleger hoffen, dass endlich Bewegung in Richtung Waffenstillstand oder Friedenslösung kommt. Ein echter diplomatischer Durchbruch mit Aussicht auf mehr europäische Stabilität würde die Börsen sicher antreiben. Er könnte die Anleger weltweit wieder risikofreudiger machen, die Konjunktur stützen und besonders konjunktursensible Werte wie zum Beispiel Industrie- oder Autobauer antreiben. Aber auch unabhängig davon steht für Anleger eine ganz besondere Woche bevor. Im Mittelpunkt steht das legendäre Notenbanktreffen in Jackson Hole von Donnerstag bis Samstag. Hier treffen sich die wichtigsten Zentralbankchefs, Ökonomen und Marktprofis der Welt. Das Top-Thema diesmal: Arbeitsmärkte im Wandel. Für die Wall Street ist die Konferenz deshalb so spannend, weil angesichts der zuletzt schwachen US-Arbeitsmarktdaten und der hartnäckigen Inflation hoffen viele Anleger einfach auf Hinweise, wie die Fed künftig agiert. Also gibt es bald Zinssenkungen oder bleibt die Geldpolitik erstmal straff? Außerdem geht die Berichtssaison in den Endspurt mit spannenden Zahlen aus dem Einzelhandel. Schwergewichte wie Walmart und Home Depot und auch Target und Lowe's legen ihre Zahlen vor. Hier schauen die Anleger, ob die Kauflaune der amerikanischen Konsumenten angesichts von Inflation und Zinssorgen stabil bleibt. Abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch weitere Konjunkturdaten, zum Beispiel die Fed-Sitzungsprotokolle und die wichtigen Einkaufsmanager-Indizes. Also die Börse bleibt schwankungsanfällig, aber die Hoffnung auf Frieden in Europa und frische Impulse aus Jackson Hole könnten für positive Stimmung sorgen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass das Bild, das wir über einen großen musikalischen Zeitgenossen von Mozart haben, einfach gar nicht stimmt. Heute, vor 275 Jahren, und zwar genau am 18. August 1750, wurde im italienischen Legnano ein Komponist geboren, der zu Lebzeiten überaus erfolgreich war: Antonio Salieri. Salieri war nicht nur ein fleißiger Komponist, der vor allem Opern- und Kirchenmusik erschaffen hat, sondern er war auch ein beliebter und stark nachgefragter Lehrer von vielen Komponisten, die wir heute noch kennen. Wolfgang Amadeus Mozart und dem 6 Jahre älteren Salieri wird bis heute eine Fehde nachgesagt. Salieri soll sogar, sagen böse Zungen, am Tod von Mozart schuld sein, der mit gerade einmal 35 Jahren starb. Noch zu Salieris Lebzeiten gab es Gerüchte, er habe Mozart den Rivalen vergiftet. Es ist ja wahr, dass die beiden mitunter um dieselben Jobs konkurrierten. Eine Stelle als Gesangslehrer der Prinzessin von Württemberg zum Beispiel, die ging an Salieri. Mozart hatte das Nachsehen. Das sorgte für ein Grummeln in dessen Familie. Und Wolfgang Amadeus Mozarts Vater, der Leopold, der vermutete nach einer gefloppten Oper seines genialen Sohnes, Salieri habe den Misserfolg der Oper irgendwie zu verantworten. Doch der Mythos dieser Erbfeindschaft ist eben genau das. Ein Mythos, wie wir heute dank der historischen Forschung ziemlich genau wissen. Mozart selbst schrieb über Salieris Reaktion auf sein neues Werk, die Zauberflöte, Zitat: "Von der Sinfonie bis zum letzten Chor war kein Stück, welches ihm nicht ein Bravo oder Bello entlockte." Zitat Ende. Salieri war also, wie so viele, eher Mozart-Fan als Feind. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem ein Sohn von Mozart, Franz Xaver, dem Salieri dasselbe Talent wie dem begabten Papa attestierte. Tja, und dann, das ist vielleicht der stärkste Beweis, dass es hier keine Erbfeindschaft, sondern eine Art respektvollen Umgang miteinander gab. Es gibt ein gemeinsames Werk der beiden, eine Kantate. So haben die beiden mit diesem großartigen Werk ihren Respekt voreinander und miteinander zelebriert und die Gerüchte um eine Erbfeindschaft mit den Waffen der Musik widerlegt. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diese neue, zuversichtliche Woche. Morgen gehört dieses Studio und dieses Mikrofon wieder Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie ihr und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.